Einzig noch, dann ist Schalke wieder Bundesligist. Schalke gewinnt das Spitzenspiel beim SC Paderborn mit 3:2 und die Tür zur Bundesliga steht sperrangelweit offen. Darüber reden wir jetzt. Wir reden über das Spiel, über die Emotionen rund ums Spiel und wir blicken schon mal voraus auf den kommenden Samstag, auf das Heimspiel gegen Düsseldorf. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Ganz viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Soweit stehen sie offen, die Tore zur Bundesliga und Schalke muss nur noch durchgehen. Auf diese einfache Losung kann man es runterbrechen. Heute reden wir über das grandioseste aller grandiosen Spiele, über Schalke bei Paderborn. Ein 3:2 sehe ich und wir reden drüber mit unserem WAZ-Experten Andi Ernst.
Glück auf.
Unserem WAZ-Schalke-Experten Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Mit mir Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Wow, was für ein Spiel. Was für ein unfassbar geiles Spiel. Das ist eines dieser Spiele, wo ich vom Fernsehen sitze, 1000 Tode sterbe natürlich, und aber nachher denke, darum bist du Fußballfan.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe das dann, also ich habe das schon mal gesagt, irgendwie die Saison, so wie die vergangenen Jahre Tiefpunkte und noch viel tiefere Tiefpunkte hatten, hat diese Saison Höhepunkte und dann kommt noch ein viel höherer Höhepunkt, weil man denkt, das geht einfach nicht mehr. Das kann man einfach nicht mehr toppen. Und dann wird es doch noch getoppt. 0:2 zurückgelegen, 3:2 gewonnen, ganz viele Geschichten aus der Fankurve, vom Rasen, aus dem Kabinengang, die wir gleich alle erzählen können. Einfach ein absolut voll emotionaler Tag und der wirklich entscheidende Schritt Richtung Bundesliga-Rückkehr. Und Schalke kann schon wieder in Richtung München und Frankfurt und Dortmund und Derby, Stuttgart gucken.
Ja, das
klingt doch alles wundervoll.
Genau, ich wollte gerade so sagen, ja klar, Elversberg vor 2 Wochen war schon geil, Paderborn ist auch geil. Und dann dachte ich mir, boah, ey, die Namen, Elversberg.
Und Düsseldorf auswärts in der Hinrunde war geil. Und Hannover auswärts in der Hinrunde war geil. Und das meine ich halt mit so vielen Highflyern. Und das gestern war definitiv ein
Aber genau, jetzt ich wollte nur sagen, jetzt bin ich auch Elversberg und Paderborn und Münster Light. Jetzt will ich wieder Frankfurt und Leverkusen und Bayern und den Verein aus Lüdenscheid. Das soll alles kommen. Und das kommt jetzt. Nächste Woche. Robin.
Nächste Woche. Ja, diese Woche war erstmal gut. Ne? Also ich fand's auch toll, das zu erleben. Alle Glückseligkeit. Man hat gemerkt, von den Spielern ist was abgefallen. Die waren emotional. Also Kenan Karaman sagte uns zum Beispiel, dass er den Tränen nahe war. Wahrscheinlich hat auch der eine oder andere mal so ein Tränchen vergossen beim Feiern vor der Kurve, weil der Druck war wieder immens hoch. Der ist jede Woche immens hoch auf die Spieler. Und du musst wieder Nackenschläge einstecken, liegst 2:0 zurück. Und gegen den Tabellenzweiten, der faktisch gut ist, dann kommst du wieder zurück durch so eine Willensleistung. Ja, muss man der Mannschaft ein riesiges, riesiges Lob aussprechen. Außerordentliche Leistung mal wieder. Schalke ist einfach nicht tot zu kriegen, das ist schon einfach krass. Also ja. Schon ein bisschen Bayern München in der zweiten Liga, ne? Immer spielt es erst vorbei, wenn Schalke gewonnen hat.
Ja. Ja, passt ja auch zu diesem Wochenende. Ähnlicher Spielverlauf in Mainz.
Ja, genau, da habe ich auch dran gedacht.
Ja, genau. Aber lass uns trotzdem nochmal auf das Spiel gucken. Dass Schalke so schnell mit 0:2 in Rückstand gerät, war ja weder Plan noch irgendwie vorhersehbar. Was war passiert? Was ist in der ersten halben Stunde schiefgelaufen?
Ich hatte das Gefühl, Schalke hatte nicht so den richtigen Zugriff. Ne? Also Paderborn immer wieder gut mit Diagonalbällen hinter die Außenverteidiger. Da haben sie irgendwie Schnittstellen gefunden, die sie genutzt haben. Sehr gute, also Paderborn ist individuell wirklich gut besetzt. Also ich fand zum Beispiel Mika Bauer, überragendes Spiel gemacht, erste Halbzeit, bester Mann auf dem Platz gewesen. Und ja, immer wieder Schalke Probleme gestellt. Und dann fehlte in Zweikämpfen auch teilweise der Zugriff. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, Tjaak Scheller war es, der einmal irgendwie als Innenverteidiger 4 Schalke ausgedribbelt hat, bis nach vorne durchgelaufen ist. Ja, das war irgendwie, fehlte mir da diese Aggressivität. Ich glaube, Timo Becker mit der Einzige hat über 90 Minuten diese Aggressivität auf den Platz gebracht, aber viele andere nicht. Das hat Miron Music absolut gar nicht gefallen. Also nach 0:2 ist er brutal ausgerastet, was man ihn selten gesehen hat, weil er einfach mega unzufrieden war mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft gespielt hat. Aber selbst nach solchen Phasen ist Schalke zurückgekommen, das ist beachtlich.
Naja, hat er irgendwas gemacht, irgendeine Ansage gegeben?
Die dann das also Miron Muslic hat hinterher mit einer Wortschöpfung, die er noch nie benutzt hat diese Saison, also man hört ja oft aggressiv, mutig, Balance und so, ne? Aber er hat gesagt, wir haben die emotionale Kontrolle behalten, so wie in den ersten 10 Monaten auch, weil sonst kannst du im Allgemeinen diesen Verein, diesen Giganten, so hat er es gesagt, nicht stabil halten und wieder in Gang bringen und auf dem Platz halt auch nicht. Dieses immer im Spiel bleiben, emotionale Kontrolle, der eigenen Stärke vertrauen. Kenan Karaman sagte uns hinterher, das Vertrauen innerhalb der Mannschaft ist so groß. Wenn das nicht so groß wäre, dann könnte man solche Dinger nicht drehen. Und es war Karaman, der dann das Anschlusstor, das zu diesem Zeitpunkt sich nicht abgezeichnet hatte,
ja, überhaupt nicht,
dann eingeleitet hat mit so einer sehenswerten Zidane-Rolle. Und ja, dann fiel dieses 1-2, technisch sehr anspruchsvoll übrigens von Ljubicic. Das sind mir im Stadion gar nicht so richtig aufgefallen, aber diese Flanke, diesen Flachpass von Ndjaye dann irgendwie so auftitschen, Dropkick irgendwie reinzuknallen ins lange Eck, das war nicht so simpel. Und ja, dann lief es natürlich wieder für Schalke, sodass es wieder so eine Wellenfahrt war. Ne? Die ersten 5-6 Minuten waren okay, dann war eine halbe Stunde wirklich gar nichts, wie Robin das gerade gesagt hat, von Schalke zu sehen. Dann die letzten 10 Minuten waren wieder super. Zweite Halbzeit gab es nicht so viele Chancen, es hätte in beide Richtungen kippen können. Ja, und es ist in eine Richtung gekippt.
Ich fand sowohl beim 2-2 als auch beim 3-2 hast du gesehen, die Willenskraft, die dahinter steigt. Das waren ja beides Tore, wo im Grunde so der erste Versuch und der zweite Versuch nicht klappen, aber dann setzen die trotzdem nach. Beim 2-2 ist halt irgendwie Uschisch, der einfach noch hingeht und den Abpraller noch reinmacht.
Du siehst die individuelle Qualität der Winterzugänge. Wir wollen jetzt, das haben wir oft gemacht, deswegen sollten wir das jetzt nicht so ausführlich machen, weil wir die Emotionen ja eher beschreiben wollen. Aber die Winterzugänge sind so knallermäßig. Ne? Ndjaye legt das erste Tor vor, Ljubicic verwandelt. Beim zweiten ist es Auschisch, der mit einem Pass in die Schnittstelle das Ding einleitet und per Abstauber dann vollendet. Und das 3-2 ist auch ein Tor von einem Winterzugang, nämlich wieder Ljubicic. Und du hast schon recht, also du siehst in den Szenen dann auch die absolut individuelle Qualität. Und Auschisch hatte wirklich keine gute erste halbe Stunde, so wie viele andere auch. Aber er ist immer noch dabei, dran zu bleiben und macht dann die Nummer und vollendet dann. Und dann ist Schalke natürlich wieder im Spiel nach diesem 2-2.
Und dann kommt vielleicht dann noch ein bisschen Glück dazu. Es gab ja nach dem 3-2 noch zwei, drei Torszenen von Paderborn, wo der auch mal hätte reinrutschen können.
Die sind halt sehr gut bei Standards und hatten halt viele davon.
Ja.
In der Schlussphase. Und
Karius nochmal einmal gut, wie er den rausfischt.
Genau. Ja. Da brauchst du dann auch. Wie heißt es so schön bei dieser Floskel, für die man immer zahlen muss? Wenn du oben stehst, dann hast du halt auch mal das Glück des Tüchtigen, ne?
Ja. Floskel.
Spieler des Spiels.
Können wir, glaube ich, heute relativ kurz fassen, oder?
Ja, wer Schalke mit 2 Toren zum wichtigen Sieg führt, der hat den Titel mal verdient, oder? Dejan Ljubicic ist nicht so der auffälligste Spieler während so 90 Minuten, aber in den großen Momenten ist er scheinbar da, ne? Jetzt 2 Tore, letzte Woche, glaube ich, 2 Vorlagen, davor die Woche auch eine Vorlage. Jetzt in der Crunch-Time ist er da. Ich stehe jetzt, glaube ich, bei wie vielen Toren?
4.
4 Toren.
Gegen Fürth, dieser Knaller in den Winkel, eins der Tore des Jahres, muss man sagen, ne?
Ja, 4 Toren oder, glaube ich, auch 4 Vorlagen. Also ist ja schon eine super Bilanz, wenn Winterzugang der Mittelfeld spielt.
Ja,
Hut ab.
Ja, und vor allem, weil es doch, er hat ein bisschen gebraucht, glaube ich, ne? Er war eigentlich der, neben dem Dzeko oder so mal eine Etage unter Dzeko, der Neuzugang, von dem man sich vielleicht am meisten versprochen hat, weil man den Namen auch ganz gut kannte und man wusste, dass er mit der zweiten Liga klarkommt. Hat er am Anfang nicht so sehr auffällig, aber ja, kam dann immer mehr rein, ne?
Man darf nicht vergessen, er spielt halt auch nicht auf seiner Lieblingsposition, ne? Ja. Er spielt ja eher ein bisschen außen. Und der ist, sagt er selber immer, er ist ausgebildeter Sechser und das ist auch seine Lieblingsposition im Zentrum. Und da ist Schalke gut besetzt, weil Schallenberg und LV sie halt seit der Sommervorbereitung eingespielt sind. Deswegen kommt er da nicht zum Einsatz. Und dafür, dass er, also natürlich, Miron Mustic hebt immer wieder hervor, dass die Verpflichtung von Ljubicic auch deshalb erfolgt ist, weil er die Variabilität innerhalb des Schalker Kaders erhöht, weil er 4-5 Positionen spielen kann. Aber natürlich, wenn er 4-5 Positionen spielen kann, hat auch ein Spieler selber die Lieblingsposition. Und das ist sicherlich nicht diese.
Was man aber eben noch sagen muss, er ist wirklich auch gut gegen den Ball. Ne? Also er hat eine hohe Grundgeschwindigkeit, ist gut im Pressing, macht viele Meter, die jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen werden, die der Mannschaft aber ungemein helfen, läuft die Lücken zu, öffnet Räume. Und ja, er ist effektiv. Also er hat jetzt wichtige Tore gemacht. Und ich glaube, er ist sogar jetzt mehr Scorer als Auschisch, obwohl wir den ja jede Woche loben und der für mich immer noch der beste Flügelspieler der Liga ist. Aber die Fakten sprechen da tatsächlich auch für Ljubicic. Deshalb, ja, ich bin gespannt, was er in den nächsten Jahren auf der Schalke leisten kann. Spannender Spieler, guter Spieler.
Ja. Ewert, da gestern in Paderborn, klar, nach dem Abpfiff sind so ein bisschen die Dämme gebrochen, hast du vorhin schon mal kurz beschrieben. Erzähl noch mal ein bisschen drumherum, was nachher noch passiert. Oder so die ganzen kleinen Geschichten, die sich...
Die ganzen kleinen Geschichten, so, ich meine, was auch viral gegangen ist, Henning Matriciani, der Schalke verlassen wird am Saisonende, der steht in der Fankurve, der feiert mit den Fans, ne, ist dann da mittendrin. Dann so Jungs wie Brian Lassme ging auch viral, der dann da den knappen Kids irgendwie Essen ausgibt. Dann in der Kabine, Timo Becker kam durch die Mixzone und ruft erstmal laut, wie so laut. Das ist, glaube ich, in ganz Paderborn jeder gehört hat. Aus der Kabine schaltet dann wieder Freed from Desire, wie vor einer Woche auf. Ne? Dann waren in den Videos hinterher zu sehen, wie die Spieler dann auf den Kabinentischen tanzen und das halt wirklich ganz laut feiern. Miron Muslic, das sind ja auch Bilder, der sich dann mal einmal kurz aus der Mannschaft gelöst hat und sich vor die Kurve gestellt hat und so. Ne? Das hat ihm auch, von ihm ist natürlich auch eine Menge abgefallen. Das sind natürlich Szenen, die kein Schalker, der dabei war, vergessen wird. Und ich glaube auch, die zahlreichen Schalker, die es vor dem Fernseher gesehen haben, werden das auch sehr, sehr genossen haben und werden den Sonntagabend auch sehr genossen haben.
Definitiv, kann ich bestätigen. Und das Ganze hat ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geboten auf das, was ich, sag mal, höchstwahrscheinlich nächsten Samstag abspielen wird. Die Ausgangslage ist klar. Schalke hat 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Heißt, bei 3 ausstehenden Spielen, du brauchst 2 Punkte, halt ein Sieg, 3 Punkte, dann bist du durch, dann bist du aufgestiegen.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Und 3 Punkte gegen, also die Rechnung ist ganz einfach, da muss man kein Fußballmathematiker sein. 3 Punkte gegen Fortuna Düsseldorf oder aus einem der beiden anderen Spiele, Schalke ist durch. Das wäre natürlich wünschenswert, dass es am Samstagabend 20:30, was ja sowieso der Lieblingstermin der Schalker ist, in der Veltins-Arena, wenn das passiert, also davon träumt ja wirklich jeder. Es könnte auch ein Sofa-Aufstieg werden an diesem Wochenende, wenn Schalke unentschieden spielt und am Tag darauf Hannover 96 zu Hause gegen Preußen Münster, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber ebenfalls nur unentschieden spielt und selbst eine Niederlage könnte Schalke den Aufstieg bescheren, wenn Hannover gegen Münster verliert und Elversberg maximal unentschieden spielt. Ich hoffe, ich habe die Fußballmathematik, die ich vor der Sendung den Kollegen vorgetragen habe, jetzt richtig wiederholt. Falls nicht, könnt ihr mich für mathematisch nicht sehr begabt in den Kommentaren halten.
Wir haben es auch aufgeschrieben auf watz.de. Ja. Auch nachlesen, da gibt es es in sicher.
Und jetzt mal ganz ehrlich, also vor vier Jahren, dieser Aufstieg, dieses 3:2 gegen St. Pauli übrigens auch 0:2 und 3:2 gewonnen am Ende.
Damals 0:2 Halbzeit, ne?
Ich glaube, von dieser Party, die sich damals abgespielt hat, da werden auch wirklich Generationen von Schalkern noch von erzählen und haben das nicht vergessen und eine Wiederholung dessen, ja, das malt sich natürlich jeder aus.
Ja, genau. Also das ist Fakt, dass die Party natürlich atemberaubend gut war und alle Schalker, die vergessen haben, dann sind wir auch recht schnell beim Thema Platzsturm. Der war damals ja auch allgegenwärtig. Ich finde in der Betrachtung heute ein bisschen ja merkwürdig oder man vergisst schnell, dass der Platzsturm nicht nur positiv war, sondern auch ja sehr gefährlich. Also heute ist er für mich, so nehme ich es wahr, positiv konnotiert in Erinnerung von vielen. Man sieht die Bilder von Darko Chulinov mit Pyrofackeln, Malik Chow, total viele glückliche Menschen auf dem Rasen. Aber diese Gefahr wird da schon unterschätzt, weil das Stadion, müssen wir alle, ist nicht für einen Platzsturm ausgelegt.
Du hast den riesigen Graben zwischen
genau, Tribünen. Genau, teilweise über 3 Meter tief. Das heißt, du musst 3 Meter in die Tiefe stürzen auf Beton. Und das ist lebensgefährlich. Und die Szenen vor 4 Jahren, das ist fast ein Wunder, dass da niemand gestorben oder ernsthaft verletzt wurde. Also, weil so viele Leute dann in der Nordkurve nach vorne gedrängt haben und natürlich sich den Weg Richtung Rasen frei drängeln wollten. Und da habe ich gehört von Leuten, von Freunden, die da waren, dass Leute bewusstlos über den Wellenbrechern hingen. Also das waren Szenen. Alle, die da in der Nordkurve waren, wissen, wovon ich rede. Das will keiner nochmal erleben. Und deshalb ist mein Appell an jeden, der hier zuschaut, dass man den Plattsturm verhindern sollte. Ne? Dass man allen Kollegen sagt, lasst den Scheiß und bleibt auf euren Plätzen, fallt auf euren Plätzen. Auch die Mannschaft, so haben wir dann gehört, findet so einen Plattsturm einfach nicht cool, weil man lieber mit den Spielern und mit seinen Kollegen auf den Platz fallen will und nicht mit irgendwelchen Fremden, bei allem Respekt. Ich denke schon, dass die Schalke sich was einfallen lassen und die Fans da so gut wie möglich mitnehmen. Das haben sie in der Vergangenheit oft gemacht, aber Plattsturm ist einfach zu gefährlich. Das heißt, es wäre eine Katastrophe und natürlich auch sehr teuer für den Verein. Es gibt eine Riesenstrafe und der Rasen müsste nach ausgetauscht werden. Das sind Kosten.
Das ist der Unterschied zu Pauli vor 4 Jahren. Ne? Das war das letzte Heimspiel. Dieses Jahr haben sie noch eins gegen Braunschweig, 2 Wochen später.
Ja, also das wären hohe Kosten. Wir wissen alle, Schalke hat wenig Kohle, muss einen Transferüberschuss erwirtschaften, selbst beim Aufstieg. Und das wäre schon ein hoher 6-stelliger, vielleicht sogar 7-stelliger Betrag, der mit Strafe und neuem Rasen und irgendwie Zerstörungen, die dann auch natürlich passieren, werden Sachen geklaut, irgendwie rausgerissen, alles, was nicht festgenagelt ist, ist dann weg. Also das hätte massive Einschränkungen auf alles. Und also ich fände es sehr cool, wenn kein Plattsturm stattfinden würde. Der Verein würde sich jetzt unterschreiben.
Ja.
Es ist einfach, es geht ja um die Sicherheit, ne? Und deshalb ist es nicht cool.
Punkt. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass auch noch vorher ein Spiel gespielt werden muss, ne? Also das wissen die Schalker natürlich auch. Die werden diese Woche sicherlich nicht zu sehr in Richtung Party nach dem Spiel gehen. Für Fortuna Düsseldorf geht's wirklich um sehr, sehr, sehr viel. Fortuna Düsseldorf
ist krass unten drin, ne?
Kämpft gegen den Abstieg. Der Abstiegskampf ist sehr, sehr eng und deshalb, also ich fand gestern so nach einer Stunde Party, als das dann alles sich ein bisschen beruhigte, waren die Spieler auch schon wieder sehr nüchtern. Ne? Also Miron Mustel hat auch gesagt, ohne Wenn und Aber, wir lassen uns das nicht mehr nehmen. Aber jetzt nicht so viel Emotionen. Und er hat gesagt, wenn die Pressekonferenz, das war nämlich während der PK, wenn die PK zu Ende ist, geht sein Blick allein auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und er war auch im Stadion, als Fortuna Düsseldorf jetzt am Freitagabend gespielt hat, zusammen mit Tim Hoogland, hat sich das angeguckt. Also er bereitet sich wirklich bestmöglich darauf vor. Und so wie ich die Mannschaft einschätze, schafft die das auch. Also wir hatten Loris Karius in der Mixzone noch und der hat das dann auch gesagt. Natürlich wollen wir jetzt den Sack zumachen, aber da steht noch ein Gegner auf dem Platz, für den es um alles geht. Das war sowieso bemerkenswert. Also Loris Karius in der Mixzone war gestern, das war wirklich, also so bemerkenswert, war jetzt, glaube ich, noch keine Mixzone mit Loris Karius, fand ich jetzt. Das, was er über Schalke und über seine Zukunft gesagt hat, das fand ich jetzt relativ unerwartet.
Ja.
Dann erzähl doch mal, also dann bevor wir jetzt irgendwie nochmal, ne, wie sieht's aus mit Karius?
Ja, er wurde dann gelöchert, wie es mit seiner Zukunft aussieht, ob er bei einem Aufstieg bleiben würde. Ist ja schon klar, dass der Torwart dieser Kategorie sich in der Bundesliga sieht, hat er auch jetzt kein Geheimnis draus gemacht in den vergangenen Monaten, dass er den Anspruch hat, mal Bundesliga zu spielen. Und er meinte schon, dass er sich das gut vorstellen könnte, noch werden da Gespräche geführt, aber zwischen den Zeilen, die Botschaft war klar, er kann sich sehr, sehr gut vorstellen zu bleiben. Und zwischen den Zeilen hieß es sogar noch, er hat nur ein Jahr Vertrag. Also ich habe daraus gehört, dass er sogar offen wäre, vielleicht nochmal zu verlängern und da Schalke vielleicht mal ein Angebot unterbreiten sollte. Das war so die Botschaft zwischen den Zeilen, so habe ich sie interpretiert. Du ähnlich, Andi?
Ich habe es auch so interpretiert und das ist das, was mich überrascht hat. Ich hätte jetzt ehrlicherweise, der wird jetzt zum zweiten Mal Vater, das ist auch noch so eine Randgeschichte des Ganzen.
Weil ja, das Kind spielt am Samstag.
Das,
ne?
Kind ist für Mai ausgerechnet und er hat gesagt, noch ist alles im Lot bei seiner Frau und die wird zwar jetzt nicht mehr kommen, will nicht zugucken, weil die nicht mehr reisen darf, aber das Spiel würde er sich, sagte er schmunzelnd, würde er sich natürlich nicht nehmen lassen wollen. Aber ja, es hat mich jetzt eher gedacht, sein Hauptwohnsitz ist ja Italien, dass er jetzt noch ein Jahr macht und dann ist er 33 und lässt dann seine Karriere, wenn ich also so salopp formuliert, in Italien auslegen. Und jetzt so dieses, er hat jetzt ein Jahr dafür gearbeitet, dass Schalke aufsteigt und jetzt will er natürlich auch Bundesliga spielen. Das war die erste Botschaft. Und die zweite, als ein Kollege, ne, Credits an den Kollegen, dann gefragt hat, also aufsteigen, dann 2 Jahre Vertrag verlängern und dann Bundesliga spielen mit Schalke. Da hat Loris Karius nur gegrinst und gesagt, hört sich gut an.
Ja.
Ja.
Ich finde auch, wir haben Karius hier sehr viel gelobt, aber der Aufstieg wäre natürlich irgendwie so eine kleine Krönung für ihn. Eine Krönung seiner Karriere klingt viel auf den ersten Blick, weil es nur die zweite Liga ist. Der Mann hat schon Champions League-Finale gespielt. Aber er sagt selber, ich hatte ihn danach gefragt, dass der Aufstieg mit Schalke, wenn er ihn einordnen müsste in seiner Karriere, schon ganz, ganz weit oben steht. Weil, wahrscheinlich auch, weil er halt weiß, wo er herkommt. Ne? Er hatte natürlich Hochphasen seiner Karriere, war aber vor dem Schalke-Wechsel ja irgendwo ganz unten, wurde nicht mehr ernst genommen als Fußballer, wurde mehr wahrgenommen als irgendwie ein Typ, der eine prominente Freundin hat und im Boulevard wurde mehr über ihn geschrieben als über seine sportliche Karriere, weil er halt bei Newcastle dann irgendwann dritter Torwart war. Ich glaube, ein halbes Jahr vereinslos. Und er hat sich jetzt so eindrucksvoll sportlich zurückgemeldet. Er ist halt ernstzunehmend. Er würde wahrscheinlich nicht zur WM fahren. Das war, ne, ist eine Träumerei. Aber dass alleine ernsthaft darüber diskutiert wird, ob Loris Karius WM-Format hätte, zeigt ja, dass er einfach ein richtig guter Torwart ist. Ne? Und er ist jetzt, wie hat es jetzt, 32? Der hat noch 3-4 gute Jahre vor sich. Und
ach, mindestens.
Ja.
Guck mal nach München.
Ja, eben. Also ich finde bemerkenswert, dass Karius geschafft hat, seiner Karriere nochmal so einen Schwung zu verleihen, dass er sein Image so dahingehend verändert hat, dass er auch sportlich ernst genommen wird. Ich gönne es ihm. Und Schalke hat da wirklich sehr viel richtig gemacht. Und dieses Risiko damals einzugehen, Karius zu holen, obwohl man nicht wusste, wie fit er ist, was er noch bringen kann, alles richtig gemacht damals.
Ja, und das war, muss man sagen, auch ein Werk von Ben Manga, der ja mit diesem Erfolg jetzt eher nicht so in Verbindung gebracht wird. Aber das war ein Ben Manga-Transfer.
Kriegt er eine Ausstiegsprämie eigentlich?
Auf jeden Fall läuft sein Vertrag noch.
Ja.
Steht auch unter Vertrag. Und ich glaube, Ben Manga ist großer Schalke-Fan gerade. kann man nicht anders sagen. Aber also, ne, ich will jetzt nicht zu viel über Ben Manga reden, aber die Vertragsverlängerung von Kenan Karaman, der dann so der Rasen da noch liegt und Schalke nicht nur die 3 Punkte holt, sondern glaube ich sogar 4, dann steht auch der Meistertitel der 2. Liga fest und dann gönnt, glaube ich, jeder Schalker Kenan Karaman, dass er vor heimischem Publikum am 17. Mai die Meisterschale in die Gelsenkirchener Luft strecken kann und dass Kenan Karaman seinen Vertrag inmitten einer sehr, sehr großen Krise langfristig verlängert hat. War auch ein Werk von Ben Manga übrigens damals. Ja.
Nichts hinzuzufügen. Ich bin nur gestern nochmal. Ich
wollte mal sagen, hier Kenan Karaman, Ehrenkabine. Ne?
Also, ja.
Ehrenkapitän, Ehrenspielführer heißt es, Ehrenspielführer.
Ja, genau.
Also. Ceteram censeo, um hier ein bisschen Latein reinzubringen. Ja.
Ja.
Ich bin gestern nochmal die Mannschaft durchgegangen und dachte, boah, wie geil die alle sind. Also ich bin gerade so ein bisschen verliebt in diese Mannschaft, weil die einfach, du merkst ja auf dem Platz, wie die zusammenarbeiten, wie die zusammengehören, wie der Wille da ist. Das ist einfach schon lange nicht mehr gesehen. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der letzten Spiele, ich habe mir vorher nochmal den Spaß gemacht und habe mir nochmal die Aufstellung angeguckt vom Elversberg-Spiel, vom berüchtigten Elversberg-Spiel letztes Jahr im Mai. Sind noch ein paar dabei und wenn du die vergleichst, da liegen Welten zwischen.
Du, das ist jetzt was für die, weil wir unsere Zeit um ist für die kommenden Talks, ne? Wir haben uns gestern den Spaß gemacht und haben uns die Aufstellung angeguckt vom 3-2 gegen St. Pauli vor 4 Jahren und deswegen ist also die wahre Arbeit bei dem Bundesliga-Aufstieg liegt in der Sommerpause, weil ich glaube, in die Mannschaft damals, da waren auch sehr viele Schalker verliebt mit Itakura in der Innenverteidigung, mit Cholinov, der eine Fackel, mit Malik Ciao, mit Simon Terodde im Sturm und mit Rodrigo Salazar. Also da waren auch sehr viele, in die Schalker verliebt waren und das hat in der Sommerpause dann mit der Kaderplanung und Trainerwechsel und so halt nicht so richtig gut funktioniert und da müssen wir mal abwarten. Aber das ist dann der
zweite Thema für die,
genau. Ein Thema für die übernächste Talksendung.
Ja, nächste Woche ist erstmal Aufstieg.
Und nächste Woche ist dann wahrscheinlich vielleicht auch
transportieren.
Ja, nächste Woche haben wir, also wir zeichnen Sonntag normalerweise, wenn nach Heimspielen sehr früh auf. Sollte das mit dem Aufstieg klappen, wird das wahrscheinlich Sonntagabend werden, bis der Talk veröffentlicht wird.
Genau. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es den Sofa-Aufstieg geben könnte, natürlich auch dann entsprechend nach.
Oh ja, dann Sofa-Aufstieg wäre dann. Dann kommen wir noch.
Da gehen wir mal nicht von aus. Wir gehen einfach davon aus, wie jeder vernünftige Schalker, Schalke putzt Düsseldorf am Samstagabend weg und nachher wird es eine grandiose, rauschende Feier geben. Ich rechne schon mal nicht damit, dass ich besonders viel schlafen werde.
Ja, wir sind auf jeden Fall vor Ort, schon vor dem Spiel, bei allem, was da so passiert, in der Stadt, auf dem Gelände und danach auch und ja, wir sind heiß drauf, wir haben Bock.
Es wird ein wunderschöner Tag in Gelsenkirchen.
Das wird's, darauf freuen wir uns. Und
nicht den Platzsturm. Ich glaube, sonst bricht Schalke sogar die Feierlichkeiten ab, haben sie gesagt. Also das wurde mir mitgeteilt, sonst, sobald der Platzsturm beginnt, ist die Aufstiegsfeier im Stadion vorbei für alle Zuschauer als mehr oder weniger Strafe oder Androhung.
Genau, verlagert eure Feiern in die Kneipen von Buhr nachher. Ich denke mal, da werden die Woche die Telefonleitung zu den Brauereien heiß laufen und da wird das eine oder andere Fassbier noch mal nachgeordert werden. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann als frisch gebackener Bundesliga-Aufsteiger. Davon gehen wir mal ganz stark aus. Habt eine schöne Woche. Freut euch auf Samstag. Der 1. Mai ist ein Feiertag, da könnt ihr vorher schon mal ein bisschen vorschlafen. Wir bleiben euer Schalke Talk. Bis dahin, Glück auf.
Glück auf.
1904. Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.